Guten Morgen und ein herzliches Shalom. Ist es nicht schön, wenn wir mal so einen wunderbaren, bewegten Sonntag haben, wo wir schnaufen können, wo die Sonne uns in Ruhe lässt? Finde ich toll. Es hat uns sogar geregnet. Aber wir wollen uns auch dem zuwenden, der die Wolken wegschieben kann, zu dem zuwenden, der die Himmel durchschritten hat, zu dem zuwenden, der den Vorhang zerrissen hat. Ich möchte kurz beten, noch davor die Gemeinde kann sitzen bleiben. Vater im Himmel, durch Christus, durch unseren hohen Priester, möchte ich mich nahen, möchten wir uns nahen, Herr, dass du uns einfach dein Wort jetzt ausschließt, uns Verständnis gibst, Herr, und alles, was uns beschäftigt, was nicht dazugehört, tut du zur Seite. Danke, Vater, durch Christus. Amen. Ein Dilemma habe ich noch. Ich habe meine Brille vergessen. Durchaus könnte es eine sehr kurze Predigt jetzt werden. Aber ich gebe mir Mühe. Wir werden lesen drei Verse aus dem Hebräerbrief. Und zwar aus dem Kapitel 4, die Verse 14 bis 16. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Die Überschrift noch über diese drei wunderbaren Verse, der Trost der Gnade, Christus, Jesus, der hohe Priester. Der hohe Priester ist der Repräsentant der Menschen bzw. der Kinder Gottes vor Gott. Gleichzeitig aber ist er auch der Repräsentant Gottes vor den Menschen. Er ist also beidseitiger Vertreter und einziger Mittler zwischen den Menschen und Gott. 1. Timotheus 2,5. Der große hohe Priester, mit dieser Aussage beginnt eigentlich der Hauptteil dieses Briefes oder das Kernstück dieses Briefes oder das Sahnestück dieses Briefes, wie zu mir gesagt wurde. Das Priestertum Christi, das eingeführt wird. Punkt. Der Verfasser hat hier eine besondere Zielgruppe im Fadenkreuz, und zwar die Juden, die sich zu Christus, dem Messias, und zum Christentum hingewandt haben, die Christus schon kannten, vielleicht teilweise auch oder mit Sicherheit in ihr Herz schon aufgenommen haben. Aber gerade ihnen droht Verfolgung, harte Strafen, Ausgrenzung, sogar der Tod. Wir denken an Stephanus, wir denken aber auch an viele verfolgte Geschwister. Vielleicht auch gerade jetzt. Gerade an die Geschwister, die Juden, ist der Brief gerichtet, die auch noch sehr mit dem Judaismus, mit ihrer Religion zu kämpfen haben, die in einem richtigen Spannungsfeld lebten. Die kämpften in diesem Spannungsfeld. Sie sind hin und her gerissen von dem Priestertum, was ihnen erzählt wurde, was die alten Schriften sagten und was praktiziert wird. Und auf der anderen Seite zwischen dem einzigen wahren hohen Priester Christus. Aber vielleicht auch heute. Vielleicht sind auch wir oder der eine andere unter uns hin und her gerissen. Christus ja, aber... Vielleicht das noch oder das noch oder das klingt besser. Vielleicht hast du Jesus noch nicht kennengelernt, wie es der Andreas am Anfang auch gesagt hat. Wenn du diesen Schritt noch nicht vollzogen hast, wenn du dich diesem hohen Priester noch nicht völlig unterstellt hast, deinem Herz ihm nicht untergeben hast, ich kann auch nur sagen, eile. Vielleicht stört dich irgendwas, nur Jesus, ja? Nur Jesus. Er ist der Mittler und er ist der Einzige, der dich in den Himmel bringen kann und der mich in den Himmel bringen kann. In Vers 14, da wir einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Der Hebräerbriefschreiber nimmt oft Bezug auf das Alte Testament. So oft wie kein anderer Schreiber in dem ganzen Neuen Testament nimmt er sich immer wieder das Alte Testament vor und es wird sehr, sehr oft zitiert. Wir lesen aber hier auch die Himmel durchschritten. Durchlaufen. So wie im Alten Testament der Priester durch den Vorhof zum Heiligtum ging und dann ins Allerheiligste schritt, um Sühnung für die Sünden der einzelnen Personen oder des Volkes zu erlangen, so ging unser Heiland Jesus, nachdem er das vollkommene Opfer erbracht hatte, durch die Himmel zum Vater. In quasi das Allerheiligste. So war die Stiftshütte bei den Israeliten schon damals eine Vorausschau auf das Kommende. Wie ich in Israel war, war ich in Shiloh. Shiloh war, ich glaube, 369 Jahre die Stiftshütte gestanden. Man hat sie ausgegraben. Man hat gewusst, wo das Allerheiligste war. Und ich bin dorthin gegangen, in das Allerheiligste. Und heute kriege ich noch Gänsehaut, weil ich wusste, dort ist Gott runtergekommen. Dort war Gott. Dort hat der hohe Priester geopfert für das Volk. Die Stiftshütte war damals eine Nachbildung der himmlischen Wirklichkeit hier auf Erden. Als Jesus nach der Vollbringung seines Erlösungswerkes für uns ins himmlische Allerheiligste gegangen war, zum Vater, wurde die irdische Nachbildung durch die Realität des Himmels vollkommen ersetzt. Dein und mein Glaube, der christliche Glaube, ist von allem Irdischen befreit worden und ist nur noch von himmlischen Dingen gekennzeichnet. Hebräer 11,1 lässt grüßen. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Wir glauben etwas, wir wissen etwas, aber wir sehen es nicht. Der Autor wollte den Lesern nahebringen, dass Jesus, der Herr, eine weitaus bessere Stellung hatte wie Aaron oder wie die Priester, die geopfert hatten. Es war für die Judenchristen ein Hin- und Hergerissensein. Ja, hier die alten Schriften, hier das Neue Testament. Sie werden verfolgt, sie kommen in ein Spannungsfeld hinein. Was ist richtig? Was mache ich? Aber ich denke auch, es ist oft mit uns so, in gewissen Situationen und Gelegenheiten, wenn wir reinkommen, wenn wir uns vollkommen auf Christus verlassen, und warten darauf, dass er handelt, dann handelt er und er macht es gut. Er macht es sehr gut. Christus hat eine wesentlich bessere Stellung wie die Priester damals, wie der hohe Priester damals. Und das musste in die Köpfe der Judenchristen und ins Herz rutschen. Jesus Christus selber ist das einzig geltende und wahre Opfer und gleichzeitig der wahre hohe Priester nach der Weise Melchisedeks, Psalm 110. Und dieses Bekenntnis, was wir hier lesen in dem ersten Vers, sollten und mussten sie festhalten, dass Christus der Messias ist, sich darauf stützen, sich darauf verlassen. Dieses Bekenntnis wird in Kapitel 3, Vers 1 auch nochmal erwähnt. Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus Christus. Die levitischen Priester, wie zum Beispiel Aaron, gingen ins Allerheiligste hinein. Und nachdem er seinen Dienst erfüllt hatte, nachdem er geopfert hatte, kam er wieder raus. Ein Jahr später ging er wieder hinein und kam wieder hinaus. Und wisst ihr, wie gut es ist, dass das auf diesen einen, auf Jesus nicht zutrifft. Dieser eine hat den Himmel durchschritten, ist zum Vater gegangen, ist dort geblieben. Interessant noch ist, im Griechischen ist, da wir haben, besonders betont und bedeutet so viel wie immer erreichbar. Ständig hier, ständig um dich rum, wenn du ihn anrufst, wenn du mit ihm redest, wenn du ihn brauchst, musst du nicht warten. Du kannst beten, du kannst bitten, du kannst flehen. Christus hört dich. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Jesus will mit dir und mit dir, mit mir Gemeinschaft haben. Ich weiß, dass der ein oder andere vielleicht sagt, mit mir, wie soll das gehen in meinen Problemen, in dem Dilemma, wo ich stecke? Aber gerade da, weil Jesus hat es gewusst. Was für ein fürsorgender Bruder wird er beschrieben. Vater, Löser. Hätten wir sonst, wenn er nur sagt, wenn du sauber bist oder wenn du das oder das gemacht hast, könntest du dich mir nahen? Nein, ganz im Gegenteil. Immer. Der eine ist immer da, der die Himmel durchschritten hat, hört dich und sieht dich. Er weiß deine Gedanken, bevor du sie sprichst. Er hat alle, und das sage ich oft, Haare auf dem Haupt gezählt. Kann man sich das vorstellen? Bei dem einen, der viel Haare hat, vielleicht weniger. Bei dem einen, der weniger hat, kann man sich das vielleicht vorstellen. Aber er will damit sagen, hey, ich bin hier. Ich bin da. Und ich kenne deine Probleme. Und ich helfe dir, weil ich mitgelitten habe. Auch in den letzten Wochen, gerade auch bei mir, das ist, war einfach sehr, sehr schwierig, auch immer mit Christus verbunden zu sein. Aber die ständige Präsenz Gottes neben mir, in mir, das hat mich einfach echt umgehauen. Ich habe oft fleischliche Gedanken gehabt und habe es weg, wollte es wegschieben, aber Christus lässt sich nicht wegschieben. Er ist hier, er kennt dich, er liebt dich. Und er hat für dich bezahlt. Und er will mit dir leben. Und so sollten wir festhalten an diesem Bekenntnis, dass Christus der Herr, der Retter, der Messias ist. So sollten diese Judenchristen festhalten an dem, was sie gehört haben. Dass ihnen Jesus als der Messias in den Schriften erschienen ist, groß gemacht wurde. Das sollten sie festhalten. Jesus ist die höchste und edelste Person. Und er ist es wert, dass wir ihn anbeten. Und er ist als hoher Priester, als Fürsprecher beim Vater. So wie die Hanna heimgegangen ist, steht sie vom hohen Priester. Und er sagt, mein Kind, ich habe bezahlt, komm. Das ist Trost. Und eigentlich ist es gewaltig. Aber das gibt es nirgendwo. Wo gehst du hin? Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Vers 15. Sondern einen, der im Allen versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Die Person des Hohen Priesters ist Jesus, der Sohn Gottes. Jesus ist sein Name und betont sein Menschsein. seine menschliche Natur, seine menschliche Gestalt, die ihm erlaubt, mitfühlend auch zu sein. Aber er ist vor allem und auch der Sohn Gottes. Und damit wird seine Göttlichkeit betont. Indem der Schreiber seine Gottheit betont, zeigt er, dass Jesus eine Machtstellung hat, welche die irdischen Hohenpriester nie gehabt haben. Und hätten die Hohenpriester nachgeschaut und hätten ihre Schriften noch einmal gelesen, wo Jesus geboren wurde, wo in den Schriften stand, was kann nur Gott? Leprakranke heilen, Tote zum Leben erwecken, Blinde heilen. Diese Wunder tat Jesus alles. Also, sie mussten sich aufmachen, aber ihnen war die Decke vor den Augen. Ein Grund, warum die Judenchristen an ihrem Bekenntnis festhielten oder festhalten sollten, steht in Vers 15, wo die Art des hohen Priesters Jesu erklärt wird. Er ist kein gewöhnlicher hoher Priester, so wie sie es kannten, sowohl als Amtsträger als auch als Person, durchlitt er dieselben Versuchungen wie die Leser, doch ohne Sünde. Der all das auch erlitt, kann er auch mit anderen oder mit dir sein und mitfühlen und mir sein, die in gleicher Weise litten. Der Heiland kann aus zwei Gründen Mitleid haben. Erstens, er durchlitt unsere, deine und meine Schwachheiten. Das heißt, er trug all die Beschränkungen, die mit dem Menschsein eigentlich verbunden sind. Wenn soziale, geistliche oder finanzielle Probleme auftraten, dann weiß er, wie einem zumute ist. Er kennt sich aus. Ich möchte noch so ein kleines Zeugnis mit einflechten. Wir haben auch vor 7 Jahren ein Haus gekauft. Und wir haben alles ausgerechnet und hat alles geklappt super. Ich habe mit einer Firma zusammengearbeitet, die auch, mit der ich hier in Bayreuth, wo wir gelebt haben, schon viel renoviert haben und immer per Handschlag. Jetzt würde eine sagen, wie kannst du das machen, du bist Kaufmann, aber ich kannte diesen Mann sehr, sehr gut und er mich. Und immer per Handschlag und die Rechnung kam und nie war es mehr, wie es sein sollte. Und genauso habe ich das bei meinem Haus gemacht. Ja. Und ich wurde elendig über den Tisch gezogen. Ja, Timo, du kannst den Kopf schütteln, ne? Wie kann man sowas machen? Aber ich habe es gemacht, ja. So musste ich nachfinanzieren. So kam noch eine Rechnung von ihm und noch eine Rechnung. Und ich war schachmatt gesetzt. Es war Dezember. Ich sagte zu meiner Frau, Valentina, Januar, wenn die ganzen Abbuchungen kommen, sind wir schachmatt gesetzt. Alles weg. Ich kann euch sagen, da sind viel Tränen geflossen, weil wir so eine finanzielle Not hatten. Und Ende Dezember hat mir jemand, obwohl er es nicht wusste, Geld überwiesen. Genau den Betrag, den ich im Januar brauchte, um alles zu bezahlen. Da haben wir noch mehr geheult. Das kann ich euch sagen. Gott ist gut. Und er kennt es. Er kennt es, wenn du vielleicht finanziell in Nöten bist. Er kennt es, wenn du angefochten bist auf anderer Ebene. Wenn sich jemand schneidet, dann weiß er das auch, weil Jesus war Zimmermann. Ich glaube, wir haben 2 Schreiner unter uns, der Eugen und der Daniel war mal einer. Die haben sich bestimmt schon geschnitten, aber Jesus weiß das. Denn er war auch Zimmermann, er hat sich mit Sicherheit auch geschnitten an seinem Werkzeug oder am Holz, Spreisel reingejagt. Zweitens hat er Mitleid, weil er auf allen Gebieten versucht worden ist, wie die Menschen. So wie diese Gläubigen, die Judenchristen, wurde auch er versucht. Kraft seines Menschseins wurde er versucht vom Feind. Und weil er eins versucht wurde, kann er auch mitfühlen mit denen, die versucht werden. Jesus wurde versucht und alle anderen Kinder Gottes auch, mit dem Unterschied, dass er ohne Sünde war. Jesus hatte aber keinerlei Verbindung zu der Sünde. Doch in allen Punkten wurde er versucht. Andere wurden eben weniger oder nicht versucht, Steine in Brot zu verwandeln. Denn der Feind wird die Menschen nicht zu einer Tat reizen, zu deren Ausübung sie gar nicht in der Lage sind. Für sie wäre es gar keine Versuchung. Doch für Jesus war es eine Versuchung. Denn er hatte die Macht, dies zu tun. Andererseits wurde Jesus nie damit versucht, stundenlang im Internet zu surfen oder vor dem Fernseher den ganzen Abend zu verbringen. Nein, damit wurde er nicht versucht. Damit werden wir vielleicht versucht. Der eine mehr, der andere weniger. Der nächste überhaupt nicht. Der Ausdruck in allen versucht bedeutet auf allen Gebieten. Im 1. Johannes, im 2. Kapitel, wird gesagt, dass es drei Bereiche gibt, wo versucht wird. Begierde des Fleisches, Augen und der Hochmut. Jede spezielle Art der Sünde wird in eine dieser drei passen. Jesus fastete 40 Tage in der Wüste und hatte sehr wahrscheinlich Hunger, wie er zurückkam. Und dann sollte er Steine in Brot verwandeln und er konnte es. Fleischeslust. Der Feind zeigt ihm alle Reiche der Welt, wenn er nur hinfällt und ihn einmal anbetet. Augenlust. Das dritte, er soll sich auf die Zinne des Tempels stellen und sich runterwerfen. Und er wusste, wenn er das macht, wird er heil unten ankommen. Hochmut. Jesus hätte das Kreuz umgehen können. Und er hätte dies machen können. Aber aus Gehorsam zum Vater ging er nach Golgatha, um für uns zu bezahlen. Deshalb versteht Christus, dass man versucht wird. Deswegen kann er mitfühlen. Und er weiß, wie du und ich denken. Und dies führt zu Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Die Anwendung, das Wort nun zeigt den Leser, sie haben einen hohen Priester im Himmel. Wir haben dort jemanden, der steht dort beim Vater. Jemanden, der sowohl Schwachheiten als auch Versuchungen durchlebte. Und deshalb der mitfühlende hohe Priester ist. Und diesen einen hohen Priester sollen wir in Anspruch nehmen. Interessant ist wieder, die griechische Gegenwartsform drückt es so aus. Lasst uns nicht aufhören, ihm zu nahen. Ist doch interessant, was die Schriften also bringen. Habt Gemeinschaft, geht zu ihm, bewegt euch. Lasst uns hingehen zu Christus. Die Kinder Gottes sollten dies mit Freimut lesen, wir hier, und Vertrauen tun. Sie haben die Freiheit und das Bedürfnis, dem einen vortragen zu können. Du kannst Jesus das sagen. Heute, jetzt, später, heute Abend. Und er hört. Und warum? Hinzutreten. Und diesen hohen Priester in Anspruch zu nehmen, hat zum Zweck, Barmherzigkeit zu empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Der Ausweg aus den großen Kämpfen und Verfolgungen, die diese Judenchristen gerade durchlebten, bestand nicht in der Rückkehr zum Judaismus oder in der Rückschau, dass sie vielleicht zurückgehen und sagen, ja, das ist doch besser. Nein, die Lösung, und genauso geht es uns oft, bestand darin, Jesus, ihren Hohenpriester, freimütig und vertrauensvoll in Anspruch zu nehmen und seine Gnade zu empfangen, um diese schwere Zeit der Anfechtung zu überstehen. Und immer wenn ein Gläubiger in seinem Leben strauchelt, dann geschieht das nicht deshalb, weil die Gnade nicht ausreicht, sondern deshalb, weil er von der Gnade, die ihm zugänglich ist, keinen Gebrauch macht. Vor dem Vater allein würden wir vergehen ohne Christus, wie Stroh im Feuer. Aber mit dem Wissen, dass Christus der Löser, unser Fürsprecher, unser Anwalt beim Vater ist, mit dem Wissen und mit dem Glauben können wir gehen. Und ich denke, das ist eine gewaltige Hoffnung, die wir haben. Die haben andere nicht. Wir sollen vor dem Thron der Gnade erscheinen. Wir sollen ihn in Anspruch nehmen. Du sollst dein Herz und dein Gram ausschütten. Ich bin davon überzeugt, wenn du dein Gram vor Christus ausschüttest mit einem offenen und ehrlichen Herzen, so hört er dich. Und wir sollen lernen daraus. Wir sollen lernen daraus, dass wir nicht erst nach der Anfechtung, natürlich auch dann, wenn es schon in die Hose gegangen ist, können wir zu Christus gehen. Aber rechtzeitige Hilfe heißt, die Anfechtung kommt bzw. ist da und wir gehen zu dem Thron der Gnade. Wir gehen zu dem Fürsprecher und erlangen dort Hilfe und Barmherzigkeit. Jesus Christus ist die Kraft, mit der wir die Anfechtungen schlagen, aber mit der wir auch die Anfechtung erdulden können und tragen können. Ihm zur Ehre. Von der Sünde, der Versuchung von innen her, den Begierden eines bösen Herzens, kannte Christus absolut nichts. Er kannte keine Sünde. Nicht so wie du und ich. Er wurde in allem versucht, ausgenommen der Sünde. Auch kein Kind Gottes wünscht sich sein Mitleid mit der uns innen wohnenden Sünde. Diese Sünde muss gerichtet werden und im Tod gehalten werden, so steht es geschrieben. Mit ihr, mit dieser Sünde in uns dürfen wir kein Mitleid haben, sondern müssen rigoros umgehen. Und die Tatsache, dass Christus der Hohepriester ist, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten und unseren Schwächen, unseren Versuchungen, ja die Erkenntnis, dass er, der in Herrlichkeit erhöht ist, sich um uns und unsere Versuchungen hier auf der Erde kümmert. Ich denke, das sollte uns Mut geben. Das sollte uns Zuversicht geben. Das sollte uns Zuversicht geben, daran festzuhalten, wie die Judenchristen aufgefordert sind, daran festzuhalten an dem Bekenntnis, dass er der Messias ist und dass ihm alle Macht zusteht. Wir haben böse Versuchungen von innen. Christus hatte keine. Die Versuchung durch Sünde war mit seiner heiligen Person völlig unvereinbar. Durch ihr Wunder war er Mensch geworden und völlig gleich, abgesehen von deren Hang, von unserem Hang zum Bösen. Der Jakobusbrief erklärt uns nochmal über die Versuchungen auf. Gerade in Kapitel 1 können wir das lesen. Darum vermag Jesu umso mehr, nicht umso weniger, Mitleid und Geduld mit uns zu haben. Und wir brauchen das, Geschwister. Wir schauen auf Jesus Christus, unseren Herrn, und vertrauen seinem Opfer und seiner Liebe, seinem Mitleid, seiner Barmherzigkeit, dass er dort im Himmel ist. Und wir können hinzutreten zu dem Thron der Gnade und finden Hilfe zur rechtzeitigen Zeit. Gott meint es wirklich gut mit uns. Amen.